hoffe ich mal, dass Jesus mich bis ans Ende dieser Predigt sicher bringt. Okay. Also, guten Morgen. Jetzt muss ich bloß gucken, ob ich das dann alles hinkriege. Ja, okay. Also, ich freue mich, dass ihr, liebe Gemeindemitglieder und Sie, liebe Gäste, heute auf der Littenwiese sind. Und ich freue mich, dass ich hier predigen darf, zum dritten Mal, bin noch ein bisschen aufgeregt. Es ist eine Zeugnispredigt, weil auch von meinen Erfahrungen mit Gott ich etwas erzählen werde. Und hier kommt das dritte Freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Ende etwas Wertvolles mit nach Hause nehmen könnt. Leben in Balance, das ist das heutige Thema. Das ist eine Herausforderung, die heute jeden von uns betrifft. Wir leben in einer hektischen Zeit. Alles wird schneller, komplexer, globaler. Wir werden von Informationen überflutet und die wenigsten sind wirklich wichtig. Es fällt immer schwerer, zwischen Wahrheit und sogenannten alternativen Fakten zu unterscheiden, sprich Täuschungen, manchmal sind es auch Lügen. Und wir leben in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft, in der der Leistungsbegriff bis in die Familien hineinreicht. Auch in der Freizeit setzen wir uns unter Druck. Wir wollen so viel wie möglich erleben. Und in der Wirtschaft, dort wird die Personaldecke immer dünner, die Arbeit nicht weniger. Es zählt der Profit, der Mitarbeiter ist ein Kostenfaktor und Zeit ist Geld. Der Druck auf den Einzelnen nimmt zu. Gleichzeitig sind Statussymbole zur Messlatte unseres gesellschaftlichen Ansehens geworden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Werbespot noch kennt. Da sitzen zwei Männer in einer Bar und die ziehen Fotos und der eine sagt, meine Frau, mein Haus, mein Auto, mein Segelboot. Und der andere, der kontert dann mit seinen Fotos. Es geht immer mehr ums Haben und weniger ums Sein. Das bleibt nicht ohne Folgen. Ich glaube, das tue ich jetzt mal dahin. Das ist nämlich meine Brille, aber die habe ich runtergesetzt. Sonst trete ich noch drauf. Die Zahl der Menschen, die unter Depressionen leiden, steigt. Ihre sogenannte Work-Life-Balance, also der Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit oder Auszeit, gerät in Schieflage. Irgendwann wird Mann und Frau zum Hamster. Und Sie wissen ja, was im Hamsterrad passiert. Es dreht und dreht und dreht. Und dann kriegt man das gar nicht mehr zum Stoppen. Bis bei Menschen die Batterie leer ist. Der Mensch ist ausgebrannt. Er leidet unter Burnout. Ich gehöre zu denen, die es auch erwischt hat. Deshalb habe ich mir das Thema gewählt, um da ein bisschen drüber zu sprechen. An dieser Stelle nutze ich die Gelegenheit, mich bei all denen zu bedanken, die mir durch diese Zeit geholfen haben. Sozusagen das himmlische Bodenpersonal. Also diejenigen, die da sind, die wissen schon, wen ich meine. Und was so spannend war, dass selbst Leute zur Stelle waren, wenn ich noch gar nicht gewusst habe, dass ich Hilfe brauche. Das fand ich damals total beeindruckend. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die leicht bitten um etwas, sondern es wurde mir einfach geschenkt. Also vielen Dank für diese nachhaltige und lehrreiche Erfahrung. Die hat tiefen Eindruck hinterlassen. Also diese Erfahrung begann 2015 an einem Sonntag. Ich saß hinter meinem Computer und überlegte, ob ich noch einen Artikel schreiben sollte oder nicht. Danach fehlen mir 5 Stunden. Der Grund? Eine partielle Amnesie. Das heißt, man läuft noch durch die Gegend, geht noch auf die Toilette, macht noch alles, aber man kriegt nichts mehr mit. Also man ist wie ein wandelnder Zombie. Schon etwas erschreckend, dieses Gefühl. Gott hatte mir an diesem Tag im wahrsten Sinne des Wortes den Stecker gezogen. Aber Er kümmerte sich, Gott sei Dank, darum, dass der Schaden begrenzt blieb. Man kann das vergleichen mit einem Computer. So, also wer am PC arbeitet, weiß, es gibt sowas wie Data Overload. Also es ist einfach zu viel drauf, ja, und der Computer streikt, der sagt, jetzt reicht's, ja, und stürzt ab. Und anschließend muss man diesen Computer neu programmieren. Und sowas Ähnliches ist mir passiert, eine Art Neuprogrammierung. Mein Unterbewusstsein rief noch meine Freundin Angela an. Die kam sofort, die war zufällig zu Hause, zufällig in Anführungszeichen. Die rief den Sanka, der Sanka rief den Helikopter mit Verdacht auf Schlaganfall und irgendwann landete ich plötzlich im Klinikum in Friedrichshafen. Ich habe von dem Freiflug bis nichts mitbekommen. Und das als Schwabe. Kriegt man mal einen Freiflug und kriegt nichts mit, ja? Also, das regt mich heute noch auf. Hm? Okay, also, ich bin seither nie mehr Hubschrauber geflogen. Ja? Also, ich fand mich im Sprechzimmer einer Ärztin wieder, verwundert, wie ich dorthin gekommen bin. Also, letzter bewusster Empfang, Schreibtisch und dann Ärztin. Und ich habe sie dann gefragt, also wie ich dorthin gekommen bin. Und sie meinte dann, das hätte sie schon mir zweimal erzählt. Und ich habe dann gesagt, okay, dann müssen Sie es jetzt zum dritten Mal machen. Ich habe offensichtlich einen Sprung in der Schallplatte. Und sie meinte danach, also jemand mit diesem trockenen Humor sei ihr noch nie über den Weg gelaufen. Also, Aber was danach folgte, war eine große Herausforderung. Weil unfähig zu arbeiten, nicht wissen, wie es mit meiner Selbstständigkeit weitergehen sollte, wie das neue Programm, das neue Lebensprogramm aussehen könnte. Weiter wie bisher, das war klar, ging es jedenfalls nicht. Und Gott, er schickte mich durch diese Krise in eine Glaubens- und in eine Vertrauensschule. Eine kleine Klinik in Stühlingen erwies sich als perfekte Lernoase. Ich war total verblüfft. Gegenüber stand eine katholische Kirche. Auf dem Berg ein Kloster. Und 10 Minuten entfernt eine evangelische Kirche. Das hatte ich nicht erwartet. Und bereits in der ersten Woche fanden wir uns, 7 Christen, die sonntags gemeinsam den Gottesdienst besuchten. Was mich so berührte, ich bin normalerweise, jetzt mache ich es öfters, aber damals habe ich das Christsein noch nicht so, also nicht vor mir hergetragen, aber ich bin noch nicht dazu so gestanden, dass ich immer öffentlich erzählt habe, ja, ich bin Christ oder Christin. Aber irgendwo hat es da zum ersten Mal ansatzweise geklappt und es war erstaunlich, wie schnell sich andere auch geoutet haben. Ja, also es hat mir Mut gemacht, wirklich zu sagen, ich bin Christ. Es gibt mehr, als man denkt. Man muss es bloß machen. Ja, das ist erstaunlich. Und einmal fiel also dieser Gottesdienst aus und ich hatte mich mit einer Frau vom Zimmerservice angefreundet, die war auch Christin. Und im Nachbarort gab es auch eine Kirche und einen neuen Pfarrer und die hat mich dann spontan mitgenommen. Und das Grandiose war, danach gab es noch ein tolles Buffet. Also so werden wir versorgt. Und meine irdische Lektion, die war ein bisschen krasser. In der letzten Woche des Klinikaufenthaltes redete der Chefarzt mit mir Klartext. Ich müsse mir eine Teilzeitstelle suchen, um meine Existenz zu sichern und eine größere Ruhe in mein Leben zu bringen. Wer mich kennt, weiß, das ist nicht so einfach. Also mit der Ruhe. Und der Grund, ein zweiter Warnschuss könnte der letzte sein. Das saß. Weil ich wollte noch ein Weilchen leben. Die Umsetzung dieses Rates erwies sich jedoch schwieriger als gedacht. Ich fand zwar relativ schnell eine Teilzeitstelle. Das Problem, mein Kopf definierte das Wort Teilzeit anders als mein Körper. Ich musste das rechte Maß zwischen Wollen und Können erst finden. Und das ist noch nicht so lange her. Peter, danke. In dieser Lernschleife haben mich zwei Dinge begleitet. Ein weißer Spruch und ein Bild. Der Spruch stammt aus diesem Buch. Kann ich jedem empfehlen. Ich bin bei dir, 366 Liebesbriefe von Jesus. Und da steht, wenn du auf mich schaust und darauf vertraust, dass ich dich führen werde, versetze ich dich in die Lage, weniger zu tun, aber mehr zu erreichen. Das ist ein wunderschöner Spruch. Und das zweite war dieses Bild. Also es ist kein Kunstwerk, ja. Aber dieses Bild spiegelt sich hier etwas kunstvoller in unserer Deko heute wieder. Und zwar die Überschrift ist Leben in Balance. Das war der Tipp dieses Arztes. Und zwar ist hier die Habenseite und hier die Seinseite. Und hier steht Struktur und Disziplin, also sozusagen die Hardware des Lebens, Finanzen, Terminplan, was man so alles braucht hier. Und hier steht Ruhe, Freunde und Liebe, also mehr die Software, das Herz, die Emotionen, die Couch, der Urlaub, die Sonne, Ruhe. Ich stelle es mal so hin. Bei der Vorbereitung zum heutigen Tag entdeckte ich in der Waage noch ein anderes Bild. Das des Kreuzes. Ich zeige jetzt gerade nochmal. Geht das? Halt, ich muss es so machen. Genau. Also man sieht hier so eine normale Waage. Und man kann eigentlich zwei Sachen drin sehen. Entweder einen Menschen, wir sind ja auch ein Kreuz. Wenn ich hier eine Einkaufstüte habe und da eine Einkaufstüte, muss ich auch gucken, dass es einigermaßen in Balance ist. Aber es ist auch ein Kreuz drin. Ich erkannte, es ist dieser senkrechte Balken, der hier, der mir Halt gegeben hat. Es ist der Glaube, der mir die Stabilität gegeben hat. Krisen nicht nur zu durchleben, sondern sogar an ihnen zu wachsen. Und deswegen steht hier, danke an das Deko-Team, Stabilität. Weil eine Waage ohne starke Mitte, die bricht zusammen. Es geht heute also nicht nur um die sogenannte Work-Life-Balance, sondern, ich habe jetzt einfach mal ein neues Wort kreiert, das gibt es eigentlich nicht, aber ich habe es jetzt einfach mal so gesagt, Work-Life-Spirit-Balance, also um im Englischen zu bleiben, ja, Work-Life-Spirit-Balance. Vielleicht hat der eine oder die andere unter euch ähnliche Erfahrungen gemacht, hat durch eine Krise zum Glauben gefunden, oder ist daran im Gottvertrauen gewachsen? Weil Glaube hat ja auch sehr viel Vertrauen, hat damit sehr viel zu tun. Und bei mir war das Vertrauen nicht so groß. Und deswegen bin ich, glaube ich, in diverse Krisen gestürzt worden, damit ich da ein bisschen mehr ein Fundament bekomme. Und die Bibel ist in diesem Punkt ein großartiges Lehrbuch. Das zeigen zwei Beispiele aus dem Alten Testament, Hiob und Elia. Von dem werde ich jetzt erzählen. Und Hiob steht auf der Habenseite. Ich hoffe, es hält. Hm, hält, okay. Also kommen wir zu Hiob. Der ist ein reicher Mann. Mit großem Besitz, vielen Herden, vielen Bediensteten und einer großen Familie mit vielen Töchtern und Söhnen. Jemand, dessen Habenschale aus Gold ist. Jemand, der etwas zu sagen hat, dem man Respekt entgegenbringt. Er ist auch ein Vorbild im Glauben. Ein Mann, der die Gesetze Gottes achtet. Doch dann bricht das Unglück über ihn herein. Die Bibel berichtet von einem Handel zwischen Gott und dem Teufel. Es geht verkürzt gesagt um eine Nageprobe. Das heißt, ist Hiob ein Gutwettergläubiger, der Gott nur liebt, weil es ihm gut geht, weil viel in der Habenschale ist? Oder ist er seinem Gott auch treu, wenn er alles verliert, wenn er ohne etwas dasteht? Wenn die Habenseite der Waage vollständig geleert ist, was tut Gott? Er willigt ein in den Handel, denn er glaubt, er vertraut Hiob. Und es passiert tatsächlich, also was der Handel besagt, Hiob verliert innerhalb kürzester Zeit seine Herden, seinen Besitz, seine Bediensteten, seine Kinder und letztendlich auch den Respekt der Gemeinschaft. Selbst seine Frau rät ihm schließlich, sich von Gott loszusagen. Was tut Hiob? Er bleibt Gott treu. Und eine Stelle aus der Bibel, Hiob 2, Vers 3. Der Teufel ist natürlich frustriert, weil er hat sich das anders vorgestellt. Da fragte der Herr den Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Und er hält in seinem Glauben fest, obwohl du mich überredet hast, ihm ohne Grund Leid zuzufügen. Doch der Teufel gibt nicht auf. Er spricht nochmals bei Gott vor und fordert eine letzte Prüfung. Hiob soll schwer erkranken. Auch das lässt Gott zu. Für Hiobs Freunde ist klar, Hiob muss gewaltig gesündigt haben, sonst würde Gott ihn nicht so hart bestrafen. Das passiert auch uns, dass wir sagen, der wird schon seinen Grund haben, warum es dem schlecht geht. Ja? Aber man hat es keinen Grund. Es ist eine Prüfung. Sie drängen ihn dazu, seine Sünden zu bereuen. Allein Hiob hat nichts zu bereuen. Schließlich am tiefsten Punkt seines Leidens angekommen, wünscht er sich, nie geboren worden zu sein. Und er stellt Gott verzweifelt, aber nicht zweifelnd, die Frage, warum? Eine Frage, die ich mir auch gestellt hätte in dieser Situation. Ich mache alles, ich tue alles, also ich bin eigentlich ein gottesfürchtiger Mensch. Warum passiert mir das? Andere machen alles, was sie wollen und die leben in Saus und Braus. Also warum? Man könnte jetzt überlegen, vielleicht erklärt Gott Hiob, was da ein Deal dahinter war. Ja, aber das tut Gott nicht. Er macht etwas anderes, für mich Überraschendes. Gott zeigt sich Hiob darauf in einem gewaltigen, respekteinflößenden Sturm, in seiner Allmacht. Statt Hiobs Fragen zu beantworten, stellt er ihm Fragen. Fragen, auf die nur Gott eine Antwort weiß. Hiob erkennt und anerkennt, Gottes Wege entziehen sich oft dem menschlichen Verstand. Gegen Gott sind wir so klein wie eine Maus. Da antwortete Hiob dem Herrn, kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Der Teufel ist also an Hiob gescheitert. Und was tut Gott? Er belohnt ihn für seine Treue. Er tut dies, und das ist an dieser Stelle wichtig, auch aufgrund von Hiobs Fürbitte für seine Freunde. die ihm ja gesagt haben, du musst gesündigt haben und das kann alles nicht mit rechten Dingen zugehen. Er bittet für sie. Hiob wird gesund und wohlhabender als zuvor. Er und seine Frau bekommen auch wieder Töchter und Söhne. Soweit zu Hiob. Jetzt habe ich noch ein zweites Beispiel. Elia. Hiob ist in Schräglage, den müssen wir wieder aufrichten. Okay. Also, ein zweites Beispiel ist Elia. Neben Mose der größte Prophet im Alten Testament. Er steht heute für die zweite Waagschale, die Seinseite. Weil Elia besitzt nichts, außer einer ganz besonderen Visitenkarte. Auf der steht Elia, Prophet, Arbeitgeber, Jahwe. Schon was Besonderes. Prophet, das ist kein Beruf, das ist eine Berufung. Darüber definiert Elia seine Identität. Schwieriges Wort für eine Schwäbin. Sein Ich Bin. Elias Glaube, dass sich der Gott Israels gegenüber den Baalskulten durchsetzen werde, ist am Anfang von Erfolg gekrönt. Mit Eifer kämpft er für die Sache Gottes und gegen die Götzenanbetung. Als er in einem Alleingang viele Baalspriester töten lässt, wendet sich jedoch sein Schicksal. Die dem Baalskult anhängende Königin Isabel lässt ihn verfolgen, ihm droht der Tod. Elia fühlt sich als Versager, ist entmutigt, verzweifelt. Auch er denkt an den Tod, aber nicht wie Hiob, dass er nicht geboren worden wäre, sondern dass er sterben dürfe. Er ist also auch am Tiefpunkt. Es gibt so Punkte im Leben, da denkt man wirklich, soll ich meinem Leben ein Ende machen? Ich weiß nicht mehr weiter. Gut ist, wenn man es nicht tut. Denn Gott hat noch etwas vor mit Elia und hat in der Regel in Krisen auch noch etwas vor mit uns. Nach 40 Tagen Wüstenwanderung wird er, wie vor ihm Mose, auf den Berg Horeb gerufen. Auch ihm begegnet dort Gott. Nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer wie bei Hiob. Elia offenbart sich Gott in einem leisen Säuseln. Davon hat Thomas in der letzten Predigt am Sonntag gesprochen. Okay. Eine Stimme sprach: Was tust du hier, Elia? Er sagte, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Aber die Israeliten haben in ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch noch mich umbringen. Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn. Ich bin jetzt nicht ein Spracher, wie soll man sagen, die alten Sprachen. Ich lese es einfach mal so, wie es da steht. Wahrscheinlich falsch, aber gucken wir mal. Sohn Nimisch zum König von Israel und salbe Elisa, den Sohn Schaphats, aus Abel-Mehoa, an deiner Stelle zum Propheten. Er bekommt also einen Auftrag. Und in dieser lebensverändernden Begegnung liegt der tiefe Sinn von Elias Krise. Er zeigt sich Gott in seiner Schwachheit. Dadurch kann ihm Gott seine Barmherzigkeit offenbaren. Also Schwachheit und Barmherzigkeit, die gehen hier zusammen. Ein Heilungsprozess setzt ein, der Elia in eine noch stärkere Glaubenstiefe führt. Und sie gibt seinem Wirken eine unerwartete Wendung. Gott hat für ihn einen letzten wichtigen Auftrag. Die Geschichte von Elia half mir, meine eigene Sein-Krise durchzustehen. Damals, Ende 30, war mein Traum eines eigenen Büros mit dem Namen Karin Walz Kulturprojektmanagement nach 3 Jahren gescheitert. Nicht an meiner fachlichen Kompetenz, aber in einem nicht sonderlich ausgeprägten kaufmännischen Geschäftssinn. Trotz Banklehre. Meine Visitenkarte war nichts mehr wert. Ich war plötzlich Frau Niemand, fühlte mich wertlos und damit unfähig, mich irgendwo zu bewerben. Was blieb, war ein Gefühl der Unsicherheit und der Angst. Doch, und das ist die gute Nachricht, Gott ist der beste aller Krisenmanager. In Stuttgart befindet sich das evangelische Medienhaus, für das ich damals gelegentlich Filme machte. Im Erdgeschoss ist eine christliche Buchhandlung, die ich bis zu diesem Tag noch nie betreten hatte. Einem Impuls folgend ging ich hinein und wurde von einem Buchtitel magisch angezogen. Wege aus der Wüste mit Elia Krisen durchleben. Ich weiß jetzt nicht, ob es das heute noch gibt, aber es ist ein tolles Buch. Die wichtigste Stelle, die mir die Kraft gab, nicht aufzugeben, sondern die Krise als Chance zu erkennen, lautet: Wir können uns in der Krise als die Person erfahren, die wir ohne unsere Leistungen und Anstrengungen sind. Ohne das hier. Das berührt mich immer noch. Wir können erleben, dass wir auch ohne Leistungsbeweise gehalten und getragen werden. Das ist ein Schlüsselsatz. Das heißt, meine Erkenntnis war: Gott ist es nicht wichtig, was auf unserer Visitenkarte steht, was auf meiner Visitenkarte stand. Ihm geht es um dich und ihm ging es damals auch um mich. Um es mit Paulus auszudrücken: Wir sind auch ohne Werke, allein aus Gnade von Gott angenommen. Nach dieser Wüstenerkenntnis drehte sich mein Leben um 180 Grad. Es schien, als ob Gott nur darauf gewartet hatte. Ich konnte nicht nur meine finanzielle Situation klären. 2 Tage später bekam ich auch einen Anruf aus Berlin und ein Angebot, das mich nur noch Halleluja singen ließ. Die nächsten 10 Jahre arbeitete ich in der Wirtschaftsredaktion der Deutschen Welle TV in Berlin, ein Traumjob. Ohne die Krise wäre ich dort nie gelandet. Mein Fazit: Gott hat gigantische Lösungen für uns, wenn wir ihm unser Vertrauen schenken, ihm Gelegenheit geben, in Aktion zu treten. Denn er weiß meist besser als wir selber, was für uns gut ist. Das könnte das Schlusswort gewesen sein. Doch, ich habe hier noch... Wo ist sie? Hier. Ich habe hier noch eine Krone. Weil wir waren bisher immer beim Alten Testament. Also Hiob und Elia. Jetzt mache ich einen Schlenker ins Neue Testament. Und gehe nochmal zurück zu meiner Burnout-Geschichte, was ja der Anstoß für dieses Riesenthema war. Es steht auch so ein Gleichnis mit Jesus und der Samariterin. Und ich bin in diesem kleinen Kirchlein in Stühlingen diesen Personen begegnet. Ich weiß nicht, kann man sehen? Ja. Es zeigt Jesus und die Samariterin. Dieses Bild berührte mich tief und tut es bis heute. Ich wusste erst nicht, warum, aber es hat mich total berührt. Als ich in die Kirche reinkam und dieses Bild sah, habe ich gedacht, ups, das ist für dich. Das hat was mit dir zu tun. Was tut man in einer Situation? Man holt die Bibel und liest die Story nach. In der Hoffnung, dass man erleuchtet wird, warum man so angetan ist, warum man so berührt wird von diesem Bild. Ich habe die Geschichte etwas zusammengefasst, weil das Johannesevangelium erzählt, warum diese Geschichte so wichtig ist. Da kam Jesus in eine Stadt Samariens. Weil er müde war von einer Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Die Jünger waren unterwegs, er war da gerade alleine. Da kommt eine Frau, um Wasser zu schöpfen. Gerade das Bild nochmal zurück, das ist gerade die Situation. Jesus sprach zu ihr, gib mir zu trinken. Sie erwiderte, wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken. Du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau entgegnete, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest? Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Jesus antwortete, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Denn es wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Wasser ist etwas Spezielles. Dort, wo Wasser fließt, wird Veränderung und Wachstum möglich. Umso mehr, wenn es sich um himmlisches Wasser handelt. Das ist bei diesem Gleichnis so und so war es auch bei mir. Das lebendige Wasser gab mir in meinem Burnout neue Lebenskraft, heilte alte Wunden und brachte mich näher zu Jesus. Doch dieses Gleichnis hat noch eine zweite Botschaft in sich, die mir erst bei der Vorbereitung auch so klar geworden ist. Also Predigten sind ganz super, wenn man steigt richtig mal tief ein in die Bibel. Denn was macht die Samariterin, nachdem sich ihr Jesus auch noch als der Messias offenbart? Sie gibt in ihrem Dorf Zeugnis über das, was ihr passiert ist. Sie erzählt, was Jesus über sich, das lebendige Wasser, und ihre eigene Biografie gesagt hat. Jesus hat ihr keinen Missionsauftrag gegeben. Sie macht es, weil sie nicht anders kann. Es brennt förmlich in ihr. Ich denke, das ist das Geheimnis, warum ihre Botschaft ankommt, warum die Menschen zu Jesus, zum Brunnen kommen, ihm zuhören. Und das passiert dann. Die Menschen vom Dorf sagen zu ihr: Von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt heilend. Jetzt gehe ich noch einmal zurück an den Anfang. Gott, Hiob und Elia, Jesus und die Samariterin. Sie sind alle Teil dieses Bildes, dieses Symbols, Teil der heutigen Predigt. Sie geben Antwort auf die Frage: Leben in Balance, was gibt mir Stabilität? Im Alltag und in Krisenzeiten. Ich denke, im Alltag sind wir selbst für unsere Work-Life-Spirit-Balance verantwortlich. Die Balance zwischen Haben und Sein und der Anbindung zu Gott. Hiob und Elia zeigen, Lebenskrisen sind eine Herausforderung, aber auch eine Riesenchance, die Stabilität unseres Glaubens zu überprüfen und sie gleichzeitig mit Gottes Hilfe zu stärken. Und darum war mir es so wichtig, noch die Samariterin reinzunehmen, auch wenn sie hier nicht steht. Es ist wichtig, dass wir unsere persönlichen Erfahrungen mit Gott, mit Jesus weitergeben, damit auch andere von diesem heilsamen, lebendigen Wasser trinken können. Soweit die Predigt.
Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ihr dürft euch wieder setzen, nochmal. Ich habe mich schon fast zwischenzeitlich ein bisschen gefreut, weil es ist 5:05. Und das ist, ich glaube, tatsächlich immer in unserem Leben 5:12. Und ich habe hier noch was entdeckt gestern, was ihr nicht seht, aber ich lasse euch daran teilhaben. Und das ist kein Hinweis auf einen konstruktiven Fehler, den die Deko gemacht hat, weil es ist wirklich wunderschön und ich glaube eher, dass es Gottes Geschenk ist. Und als man das Kreuz hier zusammengebunden hat, ist es wohl so zusammengebunden. Und als Beschwerung liegen hier Steine drin, damit das Ganze gerade hängt. Und ich habe das wohl gesehen, habe eher als Gottes Geschenk empfunden, um zu sagen, das dürfte wohl auch unsere Problematik darstellen, dass bei uns das Haben immer viel zu schwer ist halt. Und wir echt ein Problem mit dem Sein haben. Und von dem her finde ich es gut, und eigentlich gehören viele Zettel auch da drüber rein, dass unser Haben aus dem Sein kommt und nicht wir sind, was wir haben halt. Es ist gerade umgedreht halt. Und in den Himmel kommt man nicht mit Haben, sondern mit Sein. Und ich habe mir vorne überlegt, man kann sein, und oft sind wir als Christen sind wir die, die so sein halt. Aber man kann auch so sein. Das ist auch sein. Kann das Ganze lebendiger werden, dass es dem Wasser ein bisschen mehr entspricht halt. Wäre ein Wunsch, ich glaube auch Gottes Wunsch, dass das Ganze etwas mobiler wird. So, ihr dürft zum Schluss, das war das Wort zum Montag für die ganze Woche. Und ich hoffe, dass ihr mit Begeisterung, danke nochmal an dich, Karin, auch eure Geschichte draußen weitererzählt, dass ihr Gott ehret und die Menschen ihn kennenlernen, was er zum Beispiel in deinem Leben getan hat, bin ich dir sehr dankbar dafür. dass wir heute zusammensitzen können, vor der Gottesdienst einen Kaffee trinken und es ist für beide ein besonderes Erlebnis. Sage ich, vor 2 Jahren hätte ich das, glaube ich, nicht verkraftet. Das ist schön, Gottes Wirken auch in andere Menschen zu sehen, nicht nur bei sich selber das zu erfahren. Man dürfte zum Segen nochmal aufstehen. Der Herr segne euch mit dem Mut, ihn in der Welt zu bekennen. Er segne euch, die Begeisterung, die ihr für ihn habt, in euch zu bewahren, sie weiterzugeben und zu teilen. Er segne euch auch mit dem Wunsch, ihn immer besser kennenlernen zu wollen und sich für sein Reden und sein Wirken zu öffnen. So segne euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist und bewahre euch das in eure Herzen. Amen. Einen gesegneten Sonntag bei wunderschönem Wetter.